Ich konnte Menschen angreifen, ohne zu wissen, hat er das überlebt, landet er im Krankenhaus oder nicht, und konnte ruhig schlafen. Ich habe aufgehört, die als Menschen zu sehen. Wenn mir so der Hass entgegenschlug, hatte ich das Gefühl, ich konnte mich davon nähren. Bis ich dann aber an so einen Punkt auch kam, wo ich das Gefühl hatte, es kippt und der Hass frisst an mir.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Leo Neumann. Er wächst in einer Familie auf, die von Alkohol und Gewalt geprägt ist. Schon als Teenager rutscht er in die rechtsextreme Szene ab und wird mit Haut und Haaren zum Nazi. Dann steigt er irgendwann aus und wird seitdem bedroht. Leo, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich hallo, willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Es ist eine ganz krasse Lebensgeschichte, die du hast. Du hast in verschiedenste Welten, auch in Abgründe geblickt, und nicht nur das, du hast da drin gelebt. Sag mal, du hast mit 12 Jahren begonnen, Schallplatten mit Reden von Adolf Hitler zu hören. Wie bist du dazu gekommen?
Die konnte man damals legal kaufen. Das waren Geschichtsplatten, da waren die Reden komplett drauf und hinterher kommentiert. Aber die konnte man legal kaufen.
Hinterher kommentiert, also eingeordnet irgendwie.
Genau, aber nicht unterbrochen. Also man konnte komplette Reden, die ich teilweise auswendig konnte, abhören.
So, 12-jährige Jungs spielen normalerweise Fußball, die haben Englischunterricht. Da gibt es also Hausaufgaben und Freizeit und sowas. Und man kann auch abdriften und so ein bisschen viel Süßigkeiten und vielleicht ein bisschen Lausbubendasein führen. Aber Hitler-Schallplatten hören, bist du auf so eine Idee gekommen?
Also ich hatte schon früh ein geschichtliches Interesse. Und da kann man dann eben ums Dritte Reich nicht vorbei. Das hat mich schon sehr früh fasziniert. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Für mich sagte Hitler sagte dann so sinngemäß übersetzt, du bist in Ordnung, weil du bist Deutscher, die anderen liegen falsch. So habe ich das für mich interpretiert.
Hast du verstanden, was du da gehört hast?
Nö.
Was hat dich, du sagst fasziniert, was hat dich da so angesprochen?
Es hat eine vermeintliche heile Welt in meine reingesprochen, die eben nicht heile war. Eben Stärke, Ordnung, Kraft. Mhm. Und das, so fühlte ich mich damals nicht und so war auch meine Welt nicht. So habe ich das jetzt im Nachhinein für mich so analysiert.
Wie sah denn deine Welt aus zu Hause bei dir?
Ja, alkoholkranke Familie, in so einer bin ich eben aufgewachsen und da war dann eben Gewalt auch relativ normal. Meine Mutter wurde geschlagen, meine Geschwister, ich wurde geschlagen irgendwann. Das hat man halt jeden Tag mitgekriegt, mehr oder weniger. Und dann bringt man auch keine Freunde mit nach Hause. Das macht man dann irgendwann nicht mehr, weil man nie weiß, was da eben passiert. Und führt dann aber auch dazu, dass man eben auch nur Freunde hat, die das irgendwie kennen, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen.
Wenn du sagst, deine Mutter wurde geschlagen, deine Geschwister, du, dann ist der, der geschlagen hat, dein Vater.
Exakt.
Hast du Angst gehabt vor deinem Vater?
Ja. Also Angst und Ohnmacht waren sozusagen die Grundgefühle meiner Kindheit.
Wie war die Schule für dich? Hattest du Freunde? Warst du irgendwo eingebunden in, du hast ja Fußball erwähnt oder sowas? Gab es das in deinem Leben?
Ja, ich hatte schon Freunde, aber wie gesagt, es gab dann so einen Prozess, dass ich habe dann mit 12 auch angefangen, selber zu trinken. Und es gab eben so einen Prozess.
Mit 12?
Mit 12, genau. Mhm. Also ich habe bis 12 habe ich mir geschworen, so wie der Alte wirst du nicht, bin aber eigentlich haargenau so geworden, außer dass ich es überlebt habe. Hm. Und dann hat sich das eben im Freundeskreis geändert, dass dann die Freunde, die nicht getrunken haben, blieben dann irgendwann weg. Und es war relativ früh, war ich quasi ein Außenseiter. Und dieses Außenseitergefühl bleibt eigentlich bis heute in meinem Leben. Hm. Bis heute.
Du hast nicht nur getrunken, du hast eigentlich, du hast gesoffen, ne? Du hast schon richtig viel getrunken.
Ja. Das hat sich dann relativ schnell gesteigert und aus heutiger Sicht war ich mit 14 abhängig. Kann ich relativ gut so bestimmen, ja. Genau.
Das Verhältnis zu deinem Vater, da gibt es eine Szene, wo sich vieles zugespitzt hat. Ja, dein Vater hat dich bedroht, beziehungsweise hat eigentlich gar nichts auf dich gegeben. Gibt so eine Geschichte mit einem Strick?
Ja. Dazu muss ich sagen, ich sehe das heute so, dass das war so gesehen nicht mein Vater, sondern der Alkohol. Er war eigentlich kein schlechter Mensch, eben der Alkoholiker. Und zu der Zeit habe ich alleine bei ihm gewohnt und war auch betrunken. Und regelmäßig, wenn er gemerkt hat, dass ich betrunken war, dann habe ich Schläge bekommen. Und irgendwann ist das eben eskaliert und ich drohte dann mit Suizid. Ich war betrunken und er drückte mir dann halt diesen Strick in der Hand. Ich sollte es doch tun. Und
das finde ich so eine krasse Geschichte.
Ja.
Also auch, okay, er ist betrunken, du auch. Das alles in Rechnung gestellt, aber du drohst, ich bringe mich um. Und dein Vater, der Vater wirft seinem Sohn deinen Strick hin und sagt, dann mach's doch.
Ja, das war schon so ein Punkt in meinem Leben. Das war schon natürlich eine Verletzung, eine große. Und das war dann einer der letzten Momente, wo ich ihn dann eigentlich auch mit ihm gesprochen habe. So. Danach eskalierte das immer mehr.
Du hast diese Hitler-Reden gehört und du hast Mein Kampf gelesen.
Das mit 14, ne?
Mit 14. Was hat dich an diesem Buch so gepackt?
Ehrlich gesagt gar nichts. Ich fand es damals eigentlich richtig langweilig. Das habe ich aber nicht zugegeben. Also ich habe damit geprahlt, dass ich das habe. So. Aber da mit 14 fand ich es als langweilig, sehr langweilig. So.
Und hast du dann schon Freunde in der rechtsnationalen Szene gefunden?
Mit 14 noch nicht, aber die Clique, die ich um mich so rum hatte, wir waren alle eher rechtsoffen, würde man heute sagen. Und haben wenn wir uns getroffen haben zum Trinken und draußen so im Park und haben dann da vorbeigehende Leute mit Jude beleidigt oder mit einem Hitlergruß provoziert. Aber da war keine Ideologie hinter.
Also es begann erstmal durch die, sag mal, Provokation, die Lust an der Provokation.
Genau. Und das ging ja dann so weiter. Mit 16 wurde ich skinhead. Quasi, weil ich in der Zeitung gelesen habe, wie man sich als rechter Prolet zu kleiden hat. Und das war dann Politik mit einem Baseballschläger.
Sag mal, wie wird man Skinhead? Also das Äußere ist klar, Glatze, Baseballschläger und Springerstiefel. Bestimmte Klamotten, so, da haben wir ein Bild. Was bedeutet es innerlich und in der ganzen Haltung?
Also ich muss sagen, dass die eigentliche Skinhead-Geschichte nichts mit Neonazismus zu tun hat, sondern es war nur ein Teil der Szene, die aus England kam, die sich rechts gab und rechts war oder nationalsozialistisch. Und die wurde dann aus meiner Sicht mit Hilfe der Medien in der ganzen Welt so transportiert, sodass viele einfach Skinhead gleich Nazi. Aber das ist nicht so, das war nicht so, sondern ursprünglich war es sogar eine Bewegung, wo schwarze Engländer aus Jamaika und Weiße zusammen waren. Wenig mit Politik zu tun.
Aber hat sich dann schon, wurde anders geframed und dann auch zunehmend so bestimmt.
Ne? Man wusste halt so, wie man provozieren kann. Ne? Also hätte ich damals besser mit Rotfrontschreien provozieren können, hätten wir wahrscheinlich das gemacht. Mhm. Also das war dann noch offen, aber gut, ich war jetzt schon so aus dem Bauch raus eher in die richtige Richtung und dann war das der nächste Step.
Wir haben so eine Ahnung jetzt, wie du in diese rechte Richtung gedriftet bist. Du bist richtig weit gedriftet, in die NPD eingetreten, in eine nationalistische Vereinigung, die viel radikaler ist. Du hast dann bist irgendwann ausgestiegen, hast Morddrohungen bekommen. Über all das reden wir gleich. Vorher aber noch eine Entweder-Oder-Fragerunde. Leo, gehört so zu unserem Podcast dazu. Ich gebe dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder kommentierst es kurz oder legst eine dritte dazu. Ich fange mal so an, schwarz oder weiß?
Grau.
Liebe oder Hass?
Liebe.
Hast du dich geliebt gefühlt, trotz allem von deinen Eltern?
Nein.
Dur oder Moll?
Habe ich keine Ahnung von.
Okay.
Kann ich nur freundlich nicken.
Okay. Ja, gehen wir mal weiter. Ich sag mal, voll oder leer?
Voll.
Muss man nicht nur an Alkohol denken, aber.
Das Glas.
Ja, okay, das Glas, ja, das ist gut. Dorf oder Stadt?
Jetzt eher wieder Dorf.
Du bist in der norddeutschen Provinz aufgewachsen, so, ne?
Genau.
Kann man so sagen. Gemeinsam oder einsam?
Gemeinsam. Es gibt auch Momente, wo einsam nicht so übel ist, aber gemeinsam.
Krieg oder Frieden?
Frieden.
Wer würde schon sagen Krieg, wenn man so eine Alternative kriegt?
Menschen, die in sich Krieg fühlen, wie das bei mir war.
Hast du schon, ne? Würdest du sagen, ihr habt Neonazi-Szene jetzt, wenn wir da mal eintauchen in die Welt, in die du da eingetaucht bist, Skinhead, und dann mehr radikalisiert. Was war das für eine Welt? Also kriegerisch, Fragezeichen. Gewalt war jedenfalls mit im Spiel.
Also meine Skinhead-Geschichte war Alkohol plus Gewalt und Musik, so, ne? Frust rauslassen. Und ich wurde da ja mit 19, habe ich ja entzogen und habe nicht mehr getrunken und bin dann vielleicht unverständlicherweise in die organisierte Szene gerutscht.
Ja, ich will nur kurz unterstreichen, das ist interessant, dass du mit, du sagst, hast vorher gesagt, mit 14 Alkoholiker und 5 Jahre später machst du Entzug und deine Nazi-Karriere geht aber dann weiter.
Genau. Ich sehe das aus heutiger Sicht als so eine Art Suchtverlagerung. Also die innere Leere, die ich gespürt habe, die Wut, dieses Abgelehntsein, nicht geliebt fühlen, klingt kitschig und vielleicht auch eine Ausrede, aber so empfand ich das, hatte ich durch Alkohol nicht wirklich geändert bekommen. Und als ich nicht mehr getrunken habe, fühlte ich mich furchtbar leer an. Und dann hatte ich eben als Skinhead schon Kontakte zu rechtsextremen Parteien und habe dann quasi diese einzigen Kontakte nüchtern dann wieder genutzt. Und da fing ich dann an, ein Weltbild zu entwickeln. Da wurde ich dann geschult, habe Veranstaltungen besucht. Zunächst in der MPD, die heute die Heimat heißt. Das war aber eine andere MPD, die war Ende der 80er Jahre, war das schon sehr viel bürgerlicher und hatte sich so einen ja, bürgerlichen Anstrich gegeben. So. Und das wurde mir schnell zu langweilig. Und da gab es dann bei uns in der Gegend die Nationalistische Front. Und die waren
NF, ne?
NF, die wurde dann auch verboten. Und die verstand sich als Kaderpartei. Das heißt, jedes Mitglied musste aktiv sein. Jedes Mitglied musste geschult sein, musste ein Zehntel seines Lohnes abgeben. War
das ist fast wie in der Kirche.
Ja, das war aber mehr eine Sekte. Heute kann ich das so sagen. Und war dann so ausgerichtet, dann auch den linken Nationalsozialismus zugewandt. Jetzt wird es kompliziert, also die Neonazi-Szene war nie homogen. Also das. Und da war für mich ein Weg, dann auch noch ganz legal, die Reichen hassen zu dürfen. Jedenfalls war das relativ schnell, dass es ein Fulltime-Job wurde, 24/7, wie man heute so schön sagt, und dass ich quasi nichts anderes mehr hatte. Ich habe mich als den Aktivisten definiert und habe das mit meinem Leben verwechselt. Ich hatte keine Freunde mehr außerhalb der Szene, keine anderen Freizeitaktivitäten, nichts, da gab es nichts mehr. Es war nur noch das.
Hast du in der Zeit gearbeitet? Du hast auf dem Bau gearbeitet,
ja, genau.
Das schon?
Ja, klar.
Und sonst hast du dein Leben dort verbracht?
Sonst habe ich ich hatte keine Freizeit außerhalb der Szene. Keine Freunde außerhalb der Szene, nichts.
Du hast gerade gesagt, du hast ein Weltbild dort kennengelernt, wurdest darin geschult. Was ist das für ein Weltbild?
Das ist natürlich vordergründig ein rassistisches Weltbild, dass die Deutsche, damals war es eben noch die deutsche Rasse, die nordische Rasse, heute reicht es weiß zu sein in der Szene, dass die eben durch die vielen farbigen Menschen, die auf niedriger Stufe stehen, durch die Vermischung vernichtet werden, dass die Kultur angegriffen und zerstört wird, unter anderem auch durch das Christentum und so eine Geschichten. Und es war eben auch eine Ideologie, die auf Gewalt basierte. Also dass uns war klar, dass wir mit Wahlen wahrscheinlich hier nichts gewinnen können. Und wir hatten halt einen Plan, dass quasi die Unzufriedenheit in der Bevölkerung immer größer wird. Chaos beschleunigen, haben wir das genannt. Und wir wollten halt die Speerspitze sein, die dann, wenn sich Deutschland erhebt, dann die Sache anführen konnte. Das war so unser Ziel. Und wir hielten halt Gewalt für völlig natürlich, für Stärke. Und jeder, der Gewalt abgelehnt hat, war für uns, das war ein Schwächling. Das war damals so das Bild. Ne?
Du bist selber geschult worden, dieses Weltbild verinnerlicht, hast eine Propaganda erlebt, aber auch selber mitbetrieben, wie du gesagt hast, du hast mitgearbeitet. Ja. Du warst selber einer, der geschult hat und hattest da Aufgaben.
Genau. Also ich habe dann relativ schnell, das erste Jahr in der NF ist so eine Art Aufnahmejahr, da hat man die Pflichten, aber nicht die Rechte eines Mitgliedes, da muss man sich bewähren. Und das habe ich dann hinter mich gebracht, wurde dann aufgenommen und habe dann ziemlich schnell auch angefangen, andere Menschen in die Szene zu ziehen und sie zu schulen. Ob das ideologisch war oder ein Umgang mit den Strafanzeigen und Hausdurchsuchungen, die wir in schöner Regelmäßigkeit hatten. Und natürlich auch, ich habe die angeleitet, wie man Menschen angreift und nicht erwischt wird. Und ich war dann ziemlich schnell, also völliger Kader, nichts anderes, und war emotional so abgestumpft, dass ich eigentlich überhaupt keine Empathie mehr hatte. Ich konnte Menschen angreifen, ohne zu wissen, hat er das überlebt, landet er im Krankenhaus oder nicht, und konnte ruhig schlafen.
Du hast selber zugeschlagen.
Ja.
Wie oft wurdest du gewalttätig? Kannst du das irgendwie beschreiben, so pro Woche, pro Monat?
Schwer zu sagen, aber wenn ich einmal pro Monat sage, es war wahrscheinlich zu wenig. Schon dann eher wöchentlich.
Und wer waren die Opfer? Man kann sich's denken, aber...
Also, die bevorzugten Opfer für mich jetzt, wenn ich das so sagen darf, war die heimische Antifa. Also die Antifaschisten, die erkennbar waren.
Also oder linke Gruppierungen.
Linke Gruppierung. Wir haben die damals Zecken genannt. Und jeder, der so von uns kategorisiert wurde, der wurde auch angegriffen. Und natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund damals, Asylanten und alle Farbigen im Prinzip.
Ja. Was du jetzt so nur kurz andeutest, zeigt ja, das ist eine Entmenschlichung, wenn man andere als Zecken bezeichnet.
Absolut.
Oder die rassistische Lehre, die du beschrieben hast. Ist ja auch eine Abstufung des Menschseins, der Menschenwürde.
Das ist das Gefährliche daran, wenn man eine Weile nur unter Menschen lebt mit einer Meinung. Dann, ich habe aufgehört zu verstehen, wie man anders denken kann. Und wir haben eben permanent unsere Feindbilder kategorisiert und so benannt und aufgehört, die als Menschen zu sehen. Und das ist genau das, was du sagst. Diese Entmenschlichung, die ist hochgefährlich. Und dann ist das, wenn wir die nicht mehr als Menschen sehen, sondern nur als ganz schlimm, als Feinde, dann ist das keine Straftat, keine Gewalt mehr, dann ist das Freiheitskampf. So haben wir das gesehen. Es war ziemlich schnell bei mir und ganz, ganz tief ging das.
dann ist jede Maßnahme im Grunde gerechtfertigt dadurch, ne? Weil genau, diese Entmenschlichung stattfindet. Auch was du gerade gesagt hast, dass du aufgehört hast, anders zu denken. Das ist ja ein, wir kommen da später nochmal drauf, aber das ist ein Punkt, der heute immer häufiger passiert, wenn wir uns in kleinen Bubbles bewegen, in solchen immer kleineren Kreisen, auch Social Media. Wir kriegen immer das bestätigt, was wir sowieso denken und merken gar nicht, wie eng unsere Welt wird und meinen, durch Social Media hätten wir einen ganz weiten Horizont.
Und das betrifft eben nicht nur die Rechten.
Das ist wohl wahr. Jetzt warst du in dieser Szene extremistisch. Ich will nochmal, bevor wir zu deiner Wende kommen oder wo du erste Zweifel bekommen hast, nochmal nachfragen, wie hat so ein Recruiting funktioniert? Also andere zu gewinnen, dass die Szene wächst und dann auch zu verankern. Und welche Maßnahmen gab es, wenn jemand aussteigen wollte?
Also das war, wir haben gezielt Plätze aufgesucht, wo wir rechtsoffene Jugendliche vermutet haben, haben die angesprochen und eingeladen, ganz zwanglos zu Kameradschaftsabenden, wo eher so die Geselligkeit im Vordergrund ging, wo wir eben vermittelt haben, ihr seid willkommen, ihr seid prächtig, ihr seid gut und kommt doch mal umsonst zur Schulung und so ging das dann los. Oder wir haben halt regelmäßig Schulungen angeboten und in der Szene hat sich eben rumgesprochen, dass da jeder kommen konnte. Und so war nicht so furchtbar kompliziert, wenn man sich auskannte in der Gegend. So. Und die andere Sache, wenn jemand kritisch wurde, hat man das erstmal versucht, so kameradschaftlich gerade zu stellen. Ist ja gut, dass du drüber nachdenkst, aber guck mal so und so. Wenn aber dann einer oder jemand partout nicht mehr auf Linie war, dann griffen dann eben die Mechanismen, die in der Szene greifen. Ausschluss, Ausgrenzung und Angriff. Wovor ich dann irgendwann ja auch betroffen war.
Warst du selber mal noch jemand, der da auch mit Maßnahmen vollzogen hat an Ausstiegswilligen?
Also so exakt jetzt nicht, das war aber eher ein Zufall. Ich hätte damit kein Problem gehabt.
Würdest du eigentlich sagen, Leo, wenn du das so jetzt erzählst, dass du so eine Art Brainwashing erlebt hast, also so eine Art Gehirnwäsche oder Gefühls... Neutralisierung, dass du Empathie verloren hast.
Ja, ja. Nur, dass bei mir nicht viel aktiv waschen musste. Ich habe selber gewaschen. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, der oder der ist schuld, sondern halb zog es mich, halb gab ich mich hin, hat Goethe, glaube ich, mal gesagt.
So ähnlich. So,
ja, genau. So ähnlich. Ja. Also kein Kulturnazi gewesen. Jedenfalls... Also es war schon eine Gehirnwäsche, ich habe mich denen aber bereitwillig hingegeben, weil ich da drin eine Aufwertung gefunden habe und dass ich dieses Außenseitertum sozusagen von den Außenseiter wurde ich zum Vorkämpfer, zum Freiheitskämpfer. So.
Und hast du ja auch eine gewisse Machtposition bekommen, eine Bedeutung geworden.
Ja,
ne?
Genau. Ich hatte Bedeutung, ich war wer, ich hatte Macht, ich habe es auch genossen, gebe ich heute offen zu, wenn andere vor mir Angst hatten. Mhm. Und wenn mir so der Hass entgegenschlug, was oft war, hatte ich das Gefühl, ich konnte mich davon nähren. Mhm. Es hatte was Kühles, was Überhebliches, was Elitäres. Bis ich dann aber an so einen Punkt auch kam, wo ich das Gefühl hatte, es kippt und der Hass frisst an mir. Das habe ich meinte ich richtig zu spüren und das war ein ganz unangenehmes Gefühl.
Dein Gefühl hat sich dann auch doch noch so geregt, dass du Zweifel bekommen hast an dem Ganzen. Und du hast selber mal gesagt, so ein Rest Menschlichkeit oder Mitmenschlichkeit war noch in dir da. Wie kam das auf?
Also das war ein Prozess. Genau wie der Einstieg ist auch so ein Ausstieg ein Prozess. Das geht nicht über Nacht. Und jeder Nazi hat, glaube ich, wunde Punkte. Wenn man die triggert, dann summiert sich das eventuell. Bei mir war es eben sowas wie Bilder von brennenden Häusern, wo Frauen und Kinder drin waren. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen Ausländer waren. Aber das passte nicht in mein Bild von der deutschen Ritterlichkeit und es fühlte sich falsch an. Und es gab mehrere so eine Situation, wo dann eben meine Ideologie und meine Einstellung und mein Gefühl auseinanderging. Mein Gefühl sagte was anderes und ich hatte Schwierigkeiten, meine eigene Propaganda zu glauben. Und das fühlt sich wirklich unangenehm an, eine Zerreißprobe, bis ich es eigentlich nicht mehr aushalten konnte. Dass ich im Gefühl wusste, das ist falsch. Das läuft richtig falsch, das ist nicht in Ordnung, aber ich genau dazu aber noch gepredigt habe.
Was war das zum Beispiel, wo du gedacht hast, das stimmt so nicht? Ich weiß, ich hier, wenn ich mir selber zuhöre, das ist Bullshit, was ich da erzähle.
Dass ich keine Gewalt an Frauen oder Kinder gutheißen konnte und dass ich irgendwann mir selber eingestehen musste, wenn ich in einem Land leben würde, wo ich wüsste, ich kann hier weg und meine Kinder haben keinen Krieg und keinen Hunger zu befürchten, dann würde ich das auch machen. So dass diese Gewalt mir immer unlogischer wurde und immer unmenschlicher tatsächlich. Ja, und ich habe das gesagt, dass da rührte sich so ein Stück Menschlichkeit in mir.
Und dann hast du dich irgendwann entschlossen, im Lauf dieses Prozesses rauszugehen und auszusteigen. Wie hast du das gemacht?
Also erstmal, ich hatte viele Entscheidungen in meinem Leben, nachdem ich aufgewacht bin und so einen Satz im Kopf hatte. Und da war der Satz, du musst da raus. Das war auf der einen Seite wie so ein Befehl, auf der anderen Seite, es duldete keinen Widerspruch. Aus heutiger Sicht, denke ich, da hat Gott eingegriffen, obwohl ich da nicht gläubig war. Und ich habe dann eben nach diesem Morgen einen Weg gesucht, da rauszukommen. Also der Entschluss war da, auch wenn er gefühlt irgendwie von außen so raufkam. Aber genauer genommen ist es so, das Gefühl sagte, ich muss raus und der Kopf brauchte noch euer hinterherging. Aber mit eben diesem Kopf habe ich dann einen Plan gemacht, wie ich da
Wie sah
rauskomme.
der aus, der Plan?
Der sah aus, dass ich denen gesagt habe, ich verrate weder dem Staat noch der Polizei noch der Presse noch dem politischen Gegner irgendetwas, was ich hier gesehen habe, wenn ihr mich in Ruhe lässt.
Das muss man noch mal kurz sagen. Du hast nicht gebettelt oder hast nicht gesagt, ich will gehen. Du hast einen Deal gemacht.
Genau.
Du bist stark aufgetreten und hast im Grunde gesagt, passt mal auf, Freunde. Ich weiß das und das und das. Ich kenne die Namen, ich kenne die Daten, ich kenne die Fakten. Ich halte die Klappe und ihr lasst mich in Ruhe. So.
Genau, so war das. Aber das war eben so der Deal mit der NF, die da schon verboten war, was uns nicht groß interessiert hatte. Aber nun wusste ich nicht, wie der Rest der Szene, FAP, also Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, die MPDJN und was es dann noch so gab, wie die darauf reagieren. Deswegen musste ich dann sehr gut aufpassen und planen, wo ich wann bin. So.
Man muss dazu sagen, du warst in der Szene nicht nur drin und nicht nur irgendwer. Du kanntest zumindest auch die großen Namen, große Player. Und es ist nicht so einfach, da einfach so die Tür zuzumachen und zu gehen.
Nee, das ist ja kein Kegelverein, wo man dann austritt. Das ist quasi ein großes Verbrechen aus der Sicht. Ein Verräter. Ich bin ein Verräter und wenn ich jetzt hier so einen Podcast mitmache, bin ich es jetzt wieder. Und da wird auch nichts vergessen, denn wird der Name dann auch vererbt als Feindbild. Und damals gab es eben noch keine Aussteigerprogramme. Es gab eben nur die Möglichkeit einer Kronzeugenregelung, was ich dann aber abgelehnt hatte. Ich hatte ja dann eine große Verhandlung und hatte
Vor
sehr,
Gericht, ne?
Oberlandesgericht, 12 Verhandlungstage. Es gab schon amüsantere Tage in meinem Leben und bin da aber Gott sei Dank gut rausgekommen.
Ohne Kronzeugenregelung, aber du warst auf dich allein gestellt und bist es im Grunde bis heute, weil so eine, und deswegen trägst du Hut Und Brille, weil du auch nicht willst und es dir im Grunde auch für die, die zu dir gehören, dich nicht zeigen willst.
Genau, also meine Familie hat ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, klar. Ich bin aber nicht alleine, weil jetzt bin ich ja Christ. Also klingt ein bisschen klischee-mäßig, aber so empfinde ich das eben. Und von da an, klar, ich habe Respekt und ich habe auch Bedenken oder Ängste, dass ein Angriff kommen könnte. Aber ich fühle mich auch geschützt. Aber ich würde es den Herrn nicht so schwer machen, deswegen so eine Brille und so eine Mütze verändert schon.
Wie hast du dich gefühlt nach diesem Ausstieg? Wie ging das in dir? Hast du so eine Befreiung erlebt? Ich bin da jetzt raus, eine Erleichterung, weil du hast vorher gesagt, alles, was ich bin oder so, sinngemäß, du warst, deine Identität war bestimmt durch diesen Sozialraum. Wer warst du, wer bist du ohne diese Prägung, wenn du kein Nazi mehr bist?
Das war ein großes Problem, weil ich überhaupt nicht wusste, wer ich war. Ja, ich war befreit, weil ich jetzt Sachen machen durfte, die man in der Szene nicht machte. Also mal Bücher lesen, die verpönt waren, Musik hören, die man so nicht hörte, und oder mal in amerikanischen Delikatessenrestaurants essen gehen, so war eben alles verpönt. Aber ich wusste gar nicht, wer ich war. Ich fühlte mich absolut leer. Und es war eben eine gefährliche Zeit, auch in dem viele Dämonen diese Leere besetzen konnten. Und ich vergleiche das immer wie mit einem Zug von Alkohol, dass ich noch ein paar andere Suchtverlagerungen brauchte, um langsam zu erkennen, wer ich bin. Also ob das durch Arbeiten war, durch Beziehungen. Ich hatte eine ganz schlimme esoterische Phase, die mir sehr peinlich ist heute. Und. Also es gibt eine Menge Angebote, wie man Leere vermeintlich füllen kann. Und es hätte auch, wie ich sage, ich hätte vielleicht auch unter anderen Umständen Kommunist werden können. Oder Hare Krishna. Und das war bei mir eine Frage von Angebot und Nachfrage, dass ich Nazi wurde. So sehe ich das heute. Und war dann eben nach dem Ausstieg auch wieder gefährdet, in irgend so eine Richtung zu gehen.
Und jetzt muss man die jeweils unterscheiden, tust du auch. Also ja, ja. Nationalsozialismus ist nicht mit Hare Krishna oder so, machst du ja gar nicht.
Nein, nochmal auch ganz klar, wenn Menschen auf die Straße gehen, das Dritte Reich verharmlosen und die Gaskammer wieder aufmachen wollen, ist das natürlich sehr viel anders einzuschätzen als Antifas. Entschuldigung, die Schnauze voll haben, immer verhauen zu werden. Das kann ich schon differenzieren. Aber unter einem Strich ist für mich Extremismus, egal welcher Couleur, nicht erstrebenswert.
Ja, schöner Satz. Leo, du hast dann ein neues Leben zu dir selber gefunden, sagen wir mal. Du hast auch zum Glauben gefunden. Danach will ich dich gleich noch fragen, auch mit Christentum, das du vorher bekämpft hast. Aber jetzt so im Rückblick auf diese Geschichte, die du bisher so erzählt hast, da gehört ein Stück weit auch Scham dazu und Schuld. Wie definierst du das? Schuld und Scham, wenn du an deine Entscheidungen damals denkst?
Das ist alles noch da. Die Gnade des Herrn ist real, aber es fühlt sich nicht immer so an. Ich weiß, dass er mir vergeben hat. Ob ich das mir selber so 100% vergeben kann, bin ich mir nicht sicher.
Du hast ein Buch geschrieben über deine Geschichte, das in diesem Jahr erschienen ist, und ja, gehst damit auch um mit diesen Fragen und hast jetzt schon ein paar Mal vom Glauben erzählt, dass du Christ geworden bist. Das war aber nicht die Ursache oder der Anstoß für deinen Ausstieg aus der Neonazi-Szene.
Nee, das war 15 Jahre danach. Also ja. Im Nachhinein sehe ich das so, dass ich immer geschützt und geführt wurde. In der Bibel steht ja auch, dass er entscheidet, wer glauben kann.
Also Gott.
So habe ich es verstanden, ja. Gott, genau.
Und Glaube als Geschenk zumindest.
Glaube ja. Als Geschenk, als Gnade. Und ich habe irgendwann mal die Bibel angefangen zu lesen, weil ich wissen wollte, was drin, wirklich drin steht, ohne darüber zu lästern. Und dann kann ich nur sagen, ich habe mich nicht bekehrt, ich wurde bekehrt. Es war so, als ob jemand zu mir sagte, so, das war's jetzt. Du gehörst mir und fertig. So kann ich es nicht anders beschreiben.
Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt dessen, was christlichen Glauben kennzeichnet. Ja. Von außen zu hören, du gehörst zu mir. Wertvoll, wenn du das so erlebst. Ich will das trotzdem nochmal so jetzt so zusammenbringen mit deiner Geschichte, die ist ja trotzdem da. Du hast Morddrohungen erhalten, mit 17 die erste. Mhm. Und bis du dann 25 warst, beim Ausstieg aus der Neonazi-Szene.
Weiß ich nicht, wie viel das dann waren. So. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht als Opfer beschreiben. Aber ich habe Gewalt nach außen gegeben und die kamen halt irgendwie dann auch zurück. So, ja. Ne? Von da an will ich mich da nicht beschweren und war halt so.
Das Christentum ist ein Feindbild in der Neonazi-Szene gewesen oder und ist es bis heute? Warum ist das so? Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Ja, weißt du, so Begriffe wie Demut, Gnade, Nächstenliebe oder Erbschuld, das passt nicht zum stolzen Deutschen, der um seine glorreiche Zukunft kämpft. Das passt überhaupt nicht. Da passten dann das Heidentum und die vermeintlich kriegerischen Götter schon besser da rein, ne? Mhm. Wo man dann stolz sein konnte. Und wir haben halt damals das ganze Christentum als jüdische Mittel zur Vernichtung des Deutschtums angesehen. Das war unsere Sicht der Dinge. Es war für uns artfremder Glaube, der dazu geeignet war, das Volk zu schwächlichen Ja-Sagern zu machen, die sich dann so auch zerstören lassen. So, das war die Sicht der Dinge darauf. Ne?
Demut und Frieden und Gnade sind artfremd, aber Gewalt und Kampf ist artgerecht.
Das haben wir wir haben gesagt, das sind Naturgesetze. Es gibt positiv aufbauende göttliche Kräfte und negativ zersetzende. Und wir wollten halt, dass die gute Seite gewinnt. So haben wir das gesehen. Und wer aus unserer Sicht nicht kämpfen wollte, der hatte kein Existenzrecht. Das war unsere Sicht der Dinge. Und so Wörter wie Demokrat war bei uns ein Schimpfwort. Mhm. Also nur um mal klar zu machen, wie weit wir weg waren von einer demokratischen Gesellschaft. Das war eine handfeste Beleidigung.
Und gerade darüber reden wir gleich noch. Demokratie, auch die AfD und wie das eigentlich zusammenhängen kann zu dem, was du erlebt hast. Aber bevor wir das tun, gibt es eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Leo, ich bitte dich mal, das Glas hierher zu ziehen. Da sind so bunte Lose drin. Mhm. Nimm mal eins raus, da steht ein Spruch drauf und guck mal, ob du es lesen kannst. Es ist manchmal ein bisschen klein gedruckt.
Solange ich atme, hoffe ich. Ein lateinisches Sprichwort.
Solange ich atme, hoffe ich. Was sagst du dazu?
Absolut, kann ich unterschreiben. Hoffnung, Glaube so groß wie ein Senfkorn kann ausreichen. Vielleicht ja auch Hoffnung so groß wie ein Senfkorn.
Gab es Phasen in deiner Geschichte, wo du die Hoffnung aufgegeben hattest?
Ja. Ich hatte zwischendurch dann auch Depressionen gehabt. Also war schwierig. Ja.
Was bedeutet Hoffnung heute für dich?
Naja, in erster Linie bringe ich das natürlich mit meinem Glauben in Verbindung, dass egal, was in dieser Welt passiert, dass ich gerettet bin.
Wenn man so jetzt auf so eine Neonazi- oder extremistische Gruppierungen schaut, fanatische Menschen, fanatisierte Menschen, die so eine ähnliche Propaganda erlebt haben wie du, jetzt mal egal in welcher Ideologie, dann neigt man dazu zu sagen, hey, das sind doch hoffnungslose Fälle. Wenn du so Radikale siehst, die auf andere einschlagen, und man hat so das Gefühl, an die kommst du gar nicht ran. Wie will man die noch erreichen? Die sind so in ihrem Wahn drin und handeln so, denken so, fühlen so. Wie siehst du das, der du in so einer Szene warst?
Also ich denke, so richtig hoffnungslose Fälle weigere ich mich zu glauben. Ich glaube, dass viele sehr bekannt sind und die haben sich sozial und wirtschaftlich so abhängig gemacht aus der Szene, dass sie nicht anders können. Die haben keine andere Wahl mehr. Ich weiß zum Beispiel von Aussagen von Siegfried Borchers, genannt SS-Sigi, der jetzt verstorben ist, in Dortmund lange Zeit gelebt und gewirkt hat, dass der das auch mal offen zugegeben hat, dass er nichts anderes kann und eigentlich auch schon mal ein anderes Leben gerne hätte. Und ich mittlerweile habe ich das von mehreren Nazis gehört, die immer noch aktiv sind, die sich da auch keine Illusionen mehr machen. Und ich glaube, wenn die zur richtigen Zeit den richtigen Menschen treffen würden, der die richtigen Punkte drückt, wäre es trotzdem noch möglich. Ich hatte damals kein Aussteigerprogramm, aber heute gibt es das.
Ich finde, das ist ein wichtiger Blick. Es gibt Hoffnung für die Welt und eigentlich Hoffnung für jede Person. Leo, die AfD ist nicht mit der NPD oder der NF gleichzusetzen, die du erlebt hast. Und trotzdem eine Partei aus dem rechten Spektrum mit Bewegungen, Strömungen inzwischen, die da auch eine gewisse Nähe haben. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
Also als die AfD gegründet wurde, da war sie noch auf dem Boden des Grundgesetzes. Zwar am rechten Rand, aber war sie noch. Aber nach jedem Machtkampf haben da die Falschen gewonnen, aus meiner Wahrnehmung. Und sind immer weiter nach rechts gerutscht. Und wie ich das heute so beobachte, sind auch viele aktive Neonazis, die sehr viel weiter rechts stehen. Und da unterstützen mehr oder weniger die AfD und wählen die auch. Und ich habe so das Bild, okay, die AfD soll die Parlamente stürmen und wir die Straße. Das ist so mein Bild. Und ich glaube, dass wenn jetzt dass da also der Druck von rechts in der AfD immer größer wird.
Das ist ja ein Muster, das wir auch aus der Geschichte kennen. Das gibt immer eine sanftere. Du hast vorher auch so diese Muster beschrieben, wie Leute rekrutiert werden. Es fängt mit Kameradschaftsabenden an und wird dann immer schärfer, autoritärer. Und es gibt eine Partei im Parlament und dann gibt es Organisationen im Hintergrund, mit denen man formal gar nichts zu tun hat, die aber dann auf der Straße aufräumen. Ist das so? Passiert das?
Also ich kann nur von meiner Wahrnehmung beschreiben, aber wenn ich sehe, was jetzt speziell in den letzten 2, 3 Jahren da wieder los war, diese Wiederholung der Baseballschlägerjahre aus den 90ern mit Gruppen, die sich über Social Media selbst gegründet haben, quasi. Dann sowas wie Elbland-Revolte oder was weiß ich, wie die alle hießen. Und dass die auch dann gegen CSD demonstriert haben und dass da dann aus diesen Gruppen von Vereinigungen wie die jungen Nationalisten, also die Jugend der Heimat, dass die da rekrutieren ihre Leute.
Und wie bewertest du Menschen, die an der AfD die bekannten Gesichter sind? Höcke ist eines davon, der jetzt wirklich ein Rechtsaußen ist und ich würde mal sagen, vom Nazi-Denken nicht weit weg.
Das sehe ich genauso, ja. Also ich denke, wenn so eine Leute ja was zu sagen hätten, dann würde sich sehr schnell sehr viel ändern. Aber ob das das Ergebnis bringen würde, was die möchten, also die AfD wählen, ne? Also teilweise kann man sich das vielleicht gerade in Amerika angucken, was da passieren könnte. Und mal ehrlich, wenn der Höcke sagt, der würde dann sehr viele Menschen sehr schnell nach Hause fliegen, dann frage ich ihn, wer dann seine Heizung vielleicht reparieren sollte oder will oder ihnen Brötchen verkauft oder sonst was. Also in der Welt, wo ich lebe, sind da immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund,
Klar,
die
ich
diese
meine,
Arbeiten machen.
die Sachebene ist sowieso nochmal eine ganz andere, aber die ideologische, und es ist schon interessant, finde ich, mit jemandem wie mit dir zu sprechen, weil du einen Einblick hast in die Nazi-Szene, in, ich sag mal, in eine Herzkammer dieser Ideologie. und dann eine andere Perspektive mitbringst. Und das finde ich schon nochmal interessant, wenn du das so einschätzt. Ich würde das jetzt teilen, aber kann das nur aus meiner Perspektive tun. Und das ist eine andere. Deswegen habe ich andere Bewertungsmaßstäbe. Jetzt gibt es aber Christen auch, um die AfD wirbt und die in die Hoffnungen auf die AfD setzen. Und du hast andererseits gesagt, für die rechten Ideologien ist das Christentum ein Feindbild. Da passt etwas gar nicht zusammen. Wie schätzt du das ein?
Es gibt ja mal zwei große rechtsextreme Strömungen, einmal die eindeutig nationalsozialistische und dann eben die, sagen wir mal, aus dem bürgerlichen Milieu kommt und sich radikalisiert, und die werben dann eben Christen. Und da verweise ich auch wieder Beispiel Amerika. Wenn man sich anschaut, was der Trump da macht, dann kann man doch ganz klar sagen, christliche Politik geht anders. Mhm. Absolut anders. Und das glaube ich fest, dass das hier auch nicht anders sein wird. Ne? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen, habe ich mal gelesen. Kann man jetzt gerade gut in Amerika sich anschauen.
Ja, danke dir, Leo, für deine offenen Ausführungen und all das, was du so an Einschätzungen mitbringst. Das finde ich ganz wertvoll. Ich würde dir gerne zum Schluss unseres Gesprächs noch 3 Satzanfänge geben und dich bitten, die zu vollenden. Erster Satz: Wenn ein Mensch rechtsextremes Denken gut findet, dann rate ich ihm,
nicht den Kontakt mit Andersdenkenden abbrechen. Offen bleiben.
Der größte Gewinn meines Lebens ist?
Mein Glaube. Und meine Frau.
Sehr gut. In der Reihenfolge? Ach, lassen wir das. Musst du nicht.
Nee, meine Frau hat auch schon damit zu tun, dass ich Christ wurde. Also müsste ich dann eigentlich sagen, meine Frau und dann der Glaube.
Ja, muss man auch nicht in der Reihenfolge bringen. Es sind 2 Ebenen. Und letzter Satz: Wenn ich meinem jüngeren Ich einen Rat geben könnte, würde ich ihm sagen,
lass den Scheiß.
Leo, danke für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib behütet. Und danke, dass du so offen erzählst von deiner Geschichte.
Ja, sehr gerne, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hey, und das wünsche ich euch auch, dass ihr behütet seid, dass ihr etwas mitnehmt von dem, was wir heute geteilt bekommen haben von Leo, und dass die Hoffnung in euch immer lebendig bleibt. Ich wünsche euch immer ein Stück Himmel im Herzen und damit viel Freude beim Weltverändern.